Halleluja! Ich lobe den Herrn von ganzem Herzen, im Rat der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Himmlischer Vater, diese Freude erhalten wir, wenn wir in deinem Wort forschen. Und dafür sind wir dir dankbar, dass wir eingeleitet werden, auch jetzt in diesen Tagen, in deinem Wort zu forschen, was für uns wichtig ist, auch in der Praxis unseres Lebens. Nicht, dass wir intelligenter, weiser und besserwisserischer werden, sondern dass wir unser Leben meistern, so wie du es von uns möchtest. Dass wir die Gemeinde recht führen, dass wir gute Hirten sind. Ja, dass du zu deinem Ziel kommst, auch in diesem Leben mit uns. Und da danken wir dir jetzt für die Gemeinschaft und für die Ausführungen auch von Holger. Wir segnen dich, wir segnen den Holger und wir segnen auch dieses Haus. Hab Dank, himmlischer Vater. Amen.
Biblische Maßstäbe kontra Zeitgeist. Heute konkret das Thema Scheidung und Wiederheirat. Ich möchte es mit den Fragestellungen heute anschauen, wann beginnt die Ehe? Wann endet die Ehe? Und wie ist es nach der Schrift mit der Ehescheidung? Und dann, wie ist es nach der Schrift mit der Wiederheirat? Also, wann beginnt die Ehe? Wann endet die Ehe? Wie ist es mit der Scheidung? Und wie ist es mit der Wiederheirat? Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich auch für dieses Thema noch mein Manuskript erstellt habe. Und das werde ich diesmal im Anschluss an die Versammlung an euch aussenden. Beziehungsweise ihr könnt es euch dann nehmen, wieder Ehepaare, möglichst nur eins. Wann beginnt die Ehe? Drei mögliche Punkte, an denen wir den Beginn einer Ehe festmachen könnten. Der erste Geschlechtsverkehr, das Jahr vor dem Standesamt oder das Jahr vor dem Altar. Wann beginnt die Ehe? Wir haben in 1. Mose 2, Vers 24 sozusagen eine göttliche Definition von Ehe. Da stiftet Gott Ehe, da schenkt Gott Ehe und da definiert Gott Ehe. Und wir lesen in 1. Mose 2, 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch sein. Also nach göttlicher Definition besteht die Ehe aus drei Elementen. Verlassen der Herkunftsfamilie, das ist ein Akt der Loslösung. Klammer auf, schon daran kranken manche Ehen, Klammer zu. Ja, Akt der Loslösung, das gehört dazu, ganz wesentlich. Dann zweitens, seiner Frau anhängen. Das hebräische Wort, was hier steht, meint anleimen, sich binden an. Also hier wird ein Akt der Verbindlichkeit ausgesprochen. Eine Frau wird zu meiner Frau. Ein Mann wird zu deinem Mann. Ihr werdet zusammengeleimt. Akt der Verbindlichkeit. Das müsst ihr wissen, wenn ihr dieses Anhängen, nicht? Das klingt ein bisschen farblos im Deutschen. Anleimen, zusammenleimen, sich binden an. Schreibt euch das vielleicht in eure Bibeln an der Stelle mit rein, damit dieser Akt der Verbindlichkeit ein bisschen mehr Kontur gewinnt. Und das dritte Element, was hier in 1. Mose 2, Vers 24 genannt wird, und sie werden zu einem Fleisch werden. Ein Fleisch werden. Das ist der Ausdruck der Einswerdung. Zunächst in körperlicher Hinsicht, der Geschlechtsverkehr, aber sicherlich auch darüber hinaus umfassend, ganzheitlich, als dieser Prozess der Einswerdung von Mann und Frau beschrieben. Also, drei Elemente, Akt der Loslösung, Akt der Verbindlichkeit, Ausdruck der Einswerdung. Diese drei Wesensmerkmale der Ehe werden hier in 1. Mose 2, Vers 24 in ihrer gottgewollten Reihenfolge genannt. Die können wir nicht einfach vertauschen. Wir können nicht sagen, erst werden wir ein Fleisch, dann verlassen wir Vater und Mutter und dann leimen wir uns zusammen. Ja, oder erst leimen wir uns zusammen, dann werden wir ein Fleisch und dann verlassen wir Vater und Mutter. Also dieser Akt der Loslösung, der Akt der Verbindlichkeit und diese Einswerdung stehen hier in der gottgewollten Reihenfolge. Die sind nicht vertauschbar, wir können sie vertauschen. Aber das entspricht da nicht der göttlichen Ordnung. Diese drei Wesenselemente der Ehe sind auch in dieser Reihenfolge von Gott her gedacht. Also konkret, der Geschlechtsverkehr kommt nach dem Zusammengeleimtwerden, nach dem Akt der Verbindlichkeit. Wenn wir ins Neue Testament schauen, wann beginnt die Ehe? Das große Kapitel 1. Korinther 7, Vers 9. Da sagt Paulus, wenn sie sich aber nicht enthalten können, was sollen sie dann machen? Zusammen schlafen. Das wäre die Antwort heute. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Vers 36. Wenn aber jemand denkt, er handle ungeziemend mit seiner Jungfrauschaft. Jungfrauschaft gilt übrigens auch für Männer. Ja? Auch Männer, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatten, sind Jungfrauen im Sinne dieses Textes. Wenn aber jemand denkt, er handle ungeziemend mit seiner Jungfrauschaft, wenn er in der Vollkraft steht, und es muss so geschehen, so tue er, was er will, er sündigt nicht, sie sollen heiraten. Vers 39. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten. An wen sie will, nur im Herrn soll es geschehen. Also, die Ehe beginnt nach Paulus mit dem Heiraten. Und Paulus würde wahrscheinlich staunen, dass wir das heute betonen müssen. Aber heute ist es so. Die Ehe beginnt nach Paulus, nach dem Neuen Testament, mit dem Heiraten. Und dieser Ausdruck Heiraten meint denselben Akt der Verbindlichkeit, der in Genesis 2, Vers 24 mit den Worten anhängen, anleimen, sich binden an, beschrieben wird. Dieser Akt der Verbindlichkeit, dieses Heiraten, dieses Zusammengeleimtwerden, ist vom äußeren Ablauf her in jeder Kultur verschieden. Das müssen wir festhalten, es ist in jeder Kultur verschieden geregelt. Aber es ist immer ein öffentlicher und rechtlich bindender Akt. Also selbst vor Jahrzehnten bei den Indianern, wenn man dann sich seine Squaw in sein Zelt geholt hat, dann ist man da eben vorgegangen und hat dann dreimal gerufen, und das ist jetzt meine Frau. Dann hat das die ganze Dorfgemeinschaft zur Kenntnis genommen. Und dann konnte er die aber auch nicht einfach am nächsten Morgen wieder wegschicken. Ja? Also egal, wie es in den Kulturen unterschiedlich geregelt ist, es ist immer ein öffentlicher, rechtlich bindender Akt. Und die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft, diese Lebensform, die heute der große Renner ist, die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft zeichnet sich durch das Fehlen des Bindungswillens aus und ist deshalb eben gerade nicht eheähnlich, sondern nicht-ehe. Darum spreche ich ganz bewusst nie von der eheähnlichen Lebensgemeinschaft, sondern immer von der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. Auch die Sprache kann hier schon gewisse Indizienwirkung haben. Also die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft will gerade dieses Heiraten, dieses angeleimt, zusammengeleimt werden. Die will das nicht. Vater und Mutter verlassen, okay, ein Fleisch wären alle Male. Zumindest in körperlicher, geschlechtlicher Hinsicht. Das andere wohl auch dann schon schwieriger. Aber dazwischen dieses Teil zusammengeleimt werden, das will man nicht. Außerehelichen Geschlechtsverkehr nennt die Bibel Porneia.
bei uns übersetzt mit Unzucht, Hurerei in den verschiedenen Bibelübersetzungen. Wir lesen in 1. Thessalonicher 4, 3 bis 8, denn dies ist Gottes Wille. Oh ja, das ist interessant. Wir fragen oft, was will Gott? Hier haben wir es mal ganz konkret. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Hier steht im Griechischen Porneia. Dass ihr euch von der Porneia fernhaltet. Dass ein jeder von euch sein eigenes Gefäß, das ist ein bildhafter Ausdruck für den Ehegatten, dass ein jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen, zu erwerben wisse. 1. Thessalonicher 4, die Verse 3 bis 8. 4, 3 bis 8. Ja. Nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile, also auch nicht jemand anders sie ausspannt. Auch interessant, selbst das wird ja angesprochen. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Wer das verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist gibt. Die deutsche Übersetzung für Porneia, Unzucht, Hurerei, hat den an und für sich biblisch klaren Sachverhalt stark verdunkelt. Also unter Hurerei versteht man eigentlich heute nur noch käufliche Liebe. Unzucht, wahrscheinlich irgendwas, was man mit Kindern macht. Also diese Begriffe im Deutschen, Unzucht und Hurerei, sind eigentlich nicht geeignet, den biblischen Sachverhalt zutreffend wiederzugeben. Und deshalb kommt es ganz schnell zu diesem modernen Vorurteil, in der Bibel stünde nichts über die Frage des außerehelichen Geschlechtsverkehrs. Weil man diese ganzen Stellen über Hurerei und Unzucht liest, aber denkt, damit ist was ganz anderes, was ganz Randständiges gemeint. Was ganz Exotisches. Und stattdessen steht hier überall Porneia. Und Porneia meint, wenn man jetzt ein griechisches Wörterbuch aufschlägt, um zu sehen, was ist denn Porneia? Porneia meint jede Form des außerehelichen Geschlechtsverkehrs. Und da sage mir noch einer, darüber stände nichts in der Bibel. Da gibt es eine Vielzahl von Stellen. Das ist Gottes Wille. Und es wird sogar noch mit einem besonderen Ernst von Paulus gesagt, wer das verwirft, der verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Der wohnt in euch. Der lebt das mit euch und der will euch auch die Kraft schenken, im Willen Gottes zu leben. Auch vorehelicher Geschlechtsverkehr, wo zwei sagen, ja, wir haben ja vor, miteinander zu heiraten. Aber jetzt wollen wir eben doch schon miteinander schlafen. Wir haben es uns fest vorgenommen und machen das dann andere eben jetzt schon. Auch vorehelicher Geschlechtsverkehr ist außerehelicher Geschlechtsverkehr, ist Porneia und damit Sünde. Der voreheliche Geschlechtsverkehr begründet also keine Ehe, sondern lässt vielmehr die Frage entstehen, was nun weiter zu geschehen hat. Das ist wichtig. Es gibt Brüder, die meinen, wenn man einmal miteinander geschlafen hat, dann ist man verheiratet vor Gott. Diese Auffassung teile ich, so wie ich die Bibel verstehe, nicht. Müssen zwei dann heiraten, wenn sie Geschlechtsverkehr miteinander hatten? Auch das wird häufig gesagt und vertreten. Da haben zwei miteinander geschlafen und dann müssen die auch heiraten. Sagt das Neue Testament etwas dazu? Nein. Es gibt zu dieser Frage im Neuen Testament keine Aussage. Sagt das Alte Testament etwas dazu? Ja. 2. Mose 22, die Verse 15 bis 16. Wenn jemand eine Jungfrau betört, die nicht verlobt ist, also die nicht ihrerseits in einer anderen Beziehung ist, und er liegt bei ihr, muss er sie sich gegen das Heiratsgeld zur Frau erwerben. Falls sich ihr Vater hartnäckig weigert, sie ihm zu geben, soll er Geld abwiegen nach dem Heiratsgeld für Jungfrauen. Also im Volk Israel ist das hier eine Vorschrift des Gesetzes, die diesen Sachverhalt regelt. Wenn die Frau nicht schon mit einem anderen verlobt ist und die zwei schlafen miteinander, dann ist der Mann verpflichtet, sie sich jetzt zur Frau zu nehmen. Das war auch ganz wichtig für die Frau, denn wenn das ruchbar wurde, dann hat die keiner mehr genommen. Und die war unversorgt ihr ganzes Leben lang. Deshalb die Verpflichtung des Mannes, wenn du jetzt schon außerhalb des Willens Gottes die Reihenfolge umgedreht hast und den Geschlechtsverkehr vorweggenommen hast außerhalb der Ehe, dann musst du jetzt aber auch diese Frau zu deiner Frau nehmen. Ausnahme, wenn der Vater von diesem Mädchen gesagt hat, nee, dir gebe ich die nicht. Dann brauchte er nur das Heiratsgeld bezahlen, sozusagen als Entschädigung, als Versorgungsleistung für diese Frau. Aber dann wurde sie nicht seine Frau. Und daraus sehen wir ja schon, dass der Geschlechtsverkehr die Ehe nicht begründet hat. Ja, er war zwar verpflichtet, sie dann zu heiraten, außer der Vater sagte, ich gebe sie dir nicht, dann braucht ihr nur das Geld bezahlen. Aber sie waren eben nicht verheiratet durch den Geschlechtsverkehr, sondern es war nach dem Gesetz nur die Verpflichtung, dann eben die Heirat nachzuholen, zu vollziehen. Ja, und jetzt kommt die große Frage. Ist diese Anordnung im Alten Testament für die neutestamentliche Gemeinde verbindlich? Ihr seht, dass wir zu Beginn die Grundlagen gelegt haben über Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Das spielt immer wieder eine Rolle. Ja, wenn wir die Grundzüge verstanden haben, dann wirkt sich das in vielen konkreten Fallgestaltungen aus. Ist diese Anordnung des Gesetzes für die neutestamentliche Gemeinde verbindlich? Worum handelt es sich denn hierbei? Es handelt sich hier um eine Rechtsnorm für das staatliche Gemeinwesen des Volkes Israel. Als wir darüber nachgedacht haben, haben wir gesagt, das Gesetz besteht aus einer Rechtsverfassung, wo bürgerliche, strafrechtliche und sonst was Normen drin sind, die eben Staatsrecht bilden, wie wir alle eine Rechtsordnung haben, jedes Land. Aus den sakralen Vorschriften, die den Gottesdienst betrafen, und aus ethischen Vorschriften. Hier haben wir eine Rechtsnorm aus der Rechtsverfassung. Nationales Recht, Familienrecht, um das es hier geht. Und da die neutestamentliche Gemeinde kein nationales, staatliches Gemeinwesen ist, ist diese Vorschrift des Gesetzes für die Gemeinde nicht direkt verbindlich. Es ist eine Norm des israelischen bürgerlichen Gesetzbuches. Für die Gemeinde nicht verbindlich. Aber als ethische Richtlinie lässt sie indirekt eine göttliche Zielvorstellung in dieser Frage erkennen. Das Gesetz ist ja von Gott gegeben. Und von daher, auch wenn wir sagen, nein, so ist es jetzt nicht für uns direkt verbindlich, so wird doch zumindest daraus deutlich, dass Gott schon eine Situation dieser Art so weitergeführt und geklärt haben möchte, dass man jetzt dann auch sagt, dann heiraten wir auch. Dann lasse ich dich jetzt nicht einfach nur einmal benutzt links liegen. Also es lässt eine göttliche Zielvorstellung in dieser Frage erkennen. Aber hier ist immer zu fragen, ob andere Anordnungen Gottes, besonders jetzt im Neuen Testament, gegen eine Eheschließung sprechen. Zum Beispiel fehlende Reife, Persönlichkeitsstörung. Wenn da zwei, weiß ich nicht, mit 16 miteinander schlafen, dann werden die hier nicht einfach verdammt, jetzt musst du heiraten. Hier ist die seelsorgerliche Einzelfallentscheidung gefragt. Ich denke auch an das Wort des 2. Korinther 6, Vers 14, seid nicht ungleich zusammengejocht mit Ungläubigen. Da hat ein Christ, vielleicht war es damals noch gar nicht, vielleicht war es auch schon und hat es trotzdem gemacht. Da hat ein Christ mit einem Ungläubigen Geschlechtsverkehr gehabt und verheiratet. Ist das jetzt zwingend, ihn zu heiraten? Das Neue Testament sagt, wir sollen nicht ungleich zusammengejocht sein mit Ungläubigen. Das heißt, wir haben hier eine Anordnung des Neuen Testamentes, die höherrangig ist und sagt, dass Gott das nicht will. Und deshalb ist es eben wichtig zu erkennen, dass diese Regelung im Alten Testament zwar schon eine göttliche Zielvorstellung angibt, über die wir auch neutestamentlich nachdenken sollten, dass es aber keine zwingende, bindende Vorschrift für die neutestamentliche Gemeinde ist, die wir in jedem Fall so zu vollziehen hätten, sondern wo wir ganz konkret zu fragen haben, gibt es im Neuen Testament Anordnungen, die dagegen sprechen, oder gibt es aufgrund seelsorgerlicher Sachverhalte wie Persönlichkeitsstörung oder mangelnde Reife, gibt es hier Sachverhalte, die gegen eine Ehe sprechen. Also dieser Sachverhalt, dass zwei miteinander geschlafen haben, lässt die Frage entstehen, wie ist damit umzugehen, aber keinesfalls die zwingende Anordnung entstehen, jetzt müssen die beiden auch heiraten. Wenn ich aber zwei Gläubige habe, die jetzt außerhalb der Ordnung Gottes eben miteinander geschlafen haben und da jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches da ist, dann wird dich seelsorgerlich von dieser Stelle aus dem zweiten Mose her schon darauf dringen und zu sagen, also Leute, dann solltet ihr jetzt auch heiraten. Aber das ist eine seelsorgerliche Einzelfallentscheidung und nichts, wo man schematisch von einem Bibelwort her sagen könnte oder dürfte, so muss das jetzt geschehen. Und also schon gar nicht eine zwingende Anordnung, wo zwei miteinander geschlafen haben, müssen sie auch in jedem Fall heiraten. Ethisch schlussfolgern können wir aus dieser Rechtsnorm des Alten Testamentes aber, dass erstens der Geschlechtsverkehr eben in die Ehe gehört, denn sonst würde Gott jetzt nicht sofort sagen, also wenn ihr geschlafen habt, dann zivilrechtlich solltet ihr auch heiraten hier in Israel. Also Geschlechtsverkehr gehört in die Ehe. Und zweitens, dass durch den Geschlechtsverkehr für sich allein die Ehe eben noch nicht begründet wird. Auch wichtig. Denn hier gibt es auch Menschen, die irgendwann vielleicht auch, als sie noch gar nicht gläubig waren oder wie auch immer, mit jemandem geschlafen haben. Und dann werden sie gläubig oder dann kommen sie an bestimmte Bibelstellen. Und jetzt kriegen sie große Gewissensnot. Ja, bin ich jetzt mit dem eigentlich verheiratet vor Gott? Und. Also das sind wichtige Fragen. Also, der Geschlechtsverkehr begründet keine Ehe. Was ist es mit der standesamtlichen oder der kirchlichen Eheschließung? Bei uns in Deutschland wird eine Frau zu meiner Frau, indem wir standesamtlich heiraten. Das Ja vor dem Altar in der Gemeinde bittet um den Segen Gottes in der Gemeinde, begründet in Deutschland aber die Ehe nicht. In anderen Ländern ist das anders. Da hat auch die Kirche die Kompetenz, rechtsgültig, auch zivilrechtsgültig, eine Ehe zu schließen. Bei uns in Deutschland ist das anders geregelt. Und deshalb kann der Segen in der Gemeinde eben nur der Segen sein, aber hat nicht die Wirkung, nicht die Kompetenz, eine Ehe rechtsverbindlich in Deutschland zu begründen. Es ist zwar mittlerweile sanktionslos, wenn kirchlich getraut wird, ohne dass zuvor eine standesamtliche Trauung stattgefunden hat. Da gab es jetzt vor einigen Wochen oder Monaten, ich glaube Monate sind es jetzt wieder schon, eine Gesetzesänderung, dass die Ordnungswidrigkeitsvorschrift, dass wenn eben ein kirchlicher Mitarbeiter, Pfarrer, Pastor eine Ehe gesegnet hat, kirchlich, also kirchlich die getraut hat, die standesamtlich noch nicht getraut waren, dass das eine Ordnungswidrigkeit war, die mit Geldbuße geahndet wurde, zumindest gesetzlich angedroht. Das ist geändert worden. Wenn jetzt ein Pfarrer ein standesamtlich nicht verheiratetes Paar kirchlich traut, dann steht er nicht mehr in der Gefahr, vom Staat deswegen verfolgt zu werden. Aber eine Ehe wird dadurch eben gerade nicht begründet, sondern von Seiten des Staates wird nur die kirchliche Segnung einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft toleriert. Nicht mehr und nicht weniger. Im Prinzip nichts anderes, als wenn gleichgeschlechtliche Partnerschaften im Rahmen der Kirche gesegnet werden. Ja? Es entsteht keine Ehe rechtswirksam, sondern eine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft kriegt den Segen der Kirche. Wie auch gleich bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften mittlerweile weithin. Also, standesamtliche oder kirchliche Eheschließung. In Deutschland, klare Antwort, die Ehe beginnt durch die standesamtliche Eheschließung. Da gibt es viele Fallgestaltungen. Leute, die müssen in eine Wohnung und wollen dann schon standesamtlich heiraten aus bestimmten Situationen heraus. Die kirchliche Eheschließung ist aber erst später möglich, weil die Familie kommen soll. Und ach, da gibt es ja so viele praktische alltägliche Problematiken. Die Ehe ist rechtsgültig geschlossen mit der standesamtlichen. Also ich sag's mal so, von daher, da könnten sie miteinander schlafen. Es gibt aber viele Gläubige, die an der Stelle sagen, wir fühlen uns vor Gott eigentlich erst richtig verheiratet, wenn wir auch den Segen in der Gemeinde noch von Gott dazu haben. Und die sagen, wir heben uns das auf, auch erst für die Zeit danach. Aber das ist eine persönliche Entscheidung vor Gott und keine, die vor der Bibel her Sünde wäre. Denn sie sind verheiratet, wenn sie jetzt miteinander schlafen, ist es innerhalb der Ehe. Also keine Pornäa. Was ist mit der Seniorenehe? Also, wisst ihr, mir ist ja völlig klar, wenn ich jetzt hier mal so durch die Reihen gucke, dass ihr nicht im Regelfall nicht das Problem haben werdet, jetzt vorehelichen Geschlechtsverkehr zu haben. Ja, das sehe ich mal so ganz grob geschätzt. Aber, erstens habt ihr eine Vergangenheit, zweitens habt ihr Kinder, drittens habt ihr Enkel und viertens seid ihr in der Gemeinde. Ja? Und von daher werdet ihr permanent mit diesen Konflikten und Fragen konfrontiert. Und darum solltet ihr darüber Bescheid wissen, auch wenn ihr selber nicht gerade in dem Problem steckt. Ja? Bei der Seniorenehe ist das schon wieder anders. Das könnte für den einen oder anderen hier auch ganz persönlich interessant werden. Was ist mit der Seniorenehe? Für die Seniorenehe gilt nichts anderes als für die Ehe von jungen Menschen. Die Frage von Ehe oder Nicht-Ehe hat doch nichts mit dem Alter zu tun. Wer hat denn gesagt, dass mit 70 eine Ehe unter anderen Bedingungen entsteht als mit 30 oder mit 18? Die Frage des Alters ist für die Frage von Ehe oder Nicht-Ehe völlig bedeutungslos. Finanzielle Nachteile bei einer Eheschließung rechtfertigen biblisch keine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft. Weder bei den Jungen noch bei den Alten. Und ich finde das schade, dass man bei den Jungen ganz genau hinguckt und bei den Alten denkt man dann, ich will ja meine Rente nicht verlieren oder die Pension, die ich von meinem verstorbenen Ehegatten kriege. Und mein Neuer, der hat ein schlechteres Einkommen. Wir würden finanziell viel schlechter dastehen. Also ziehen wir so zusammen. Ach, und an euch sollen sich dann die Jungen in der Gemeinde orientieren? Ja, bei der Seniorenehe gilt nichts anderes, überhaupt nichts anderes. Und wer sagt, dass mit 60 die finanziellen Nachteile mit einmal eine Relevanz kriegen, aber mit 20 dürfen sie keine haben? Im Einzelfall kann eine pflegerische Beziehung, die keine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft darstellt, biblisch zulässig sein. Diese Konstellation bleibt aber grenzwertig und problematisch. Aber das gibt es, dass zwei eben nicht eigentlich in eine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft gehen, sondern dass da jemand sich wirklich an einen stark Behinderten pflegerisch nur dem nur zur Seite steht. Das wäre dann okay. Es hat halt eine problematische Außenwirkung mitunter. Wenn nach außen nicht erkennbar wird, dass das eine pflegerische Beziehung ist, oder wenn die körperliche Einschränkung so minimal ist, dass man sich fragt, wo da der Grund für eine pflegerische Beziehung ist. Ja? Also, zusammengefasst, In Deutschland beginnt die Ehe mit der standesamtlichen Trauung. Alles andere ist nicht Ehe. Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe ist Porneia und damit vor Gott Sünde. Das war, wann beginnt die Ehe. Hat schon für einige Tücken, ne? Wann endet die Ehe?
Ist ja für manche eine sehr interessante Frage. Wann endet die Ehe?
Erstens durch den Tod eines Ehegatten. 1. Korinther 7, Vers 39. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn soll es geschehen. Also, es besteht kein Grund für den Witwer oder die Witwe, sich moralisch, biblisch, auch nach dem Ableben des Ehegatten an diesen und an die Ehe gebunden zu fühlen. Die Bibel sagt es klipp und klar, gebunden, solange ihr Mann lebt und wenn er entschlafen ist, frei, sich zu verheiraten. Da steht sogar, an wen sie will. An wen sie will. Eine unglaubliche Freiheit. Und dann kommt, nur im Herrn. Also es heißt, ein Gotteskind, ein Christ soll es sein. Im Willen Gottes soll es sein. Ne? Das ist nur der Fall, wenn es ein Christ ist. Frei, an wen du willst. Nur im Herrn. Die eheliche Bindung ist eine Bindung auf Zeit, auf Lebenszeit und endet mit dem Tod. Matthäus 22, die Verse 28 bis 30, wird Jesus unter diesem Aspekt auch von den Sadduzäern mal angesprochen. Die Geschichte von der Frau, der die Männer immer permanent wegsterben, bis sie dann am Ende 7 hatte. Ja, dazu sage ich jetzt nichts. Vers 28 von Matthäus 22, da fragen nun die Sadduzäer, in der Auferstehung nun, wessen Frau von den 7 wird sie sein? Denn alle hatten sie. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel Gottes im Himmel. Nun gibt es eine Auffassung, für die es sehr wichtig ist, dass die Ehe über den Tod hinaus besteht. Da sage ich immer 1. Korinther 7, 39, klarer geht's nicht. Dann reden wir auch über Matthäus 22. Da sagen sie dann, naja, in der Auferstehung, das heißt eben in diesem Moment der Auferstehung. Da sage ich, wieso? Dieser Moment der Auferstehung ist nach Paulus en atomo. Das ist ein unteilbarer, winziger Augenblick. Das ist nicht mal der Bruchteil einer Sekunde. Da geht es sowieso nicht um heiraten. Ja? Wenn hier gemeint ist in der Auferstehung, dann heißt das im Zustand der Auferstehung. In dem Zustand, der Auferstehung folgt. Darum geht's doch. Und nicht um diesen Mini-Bruchteil der Auferstehung selbst. Im Zustand der Auferstehung, da sagt Jesus, dass in diesem Zustand die Frage von Ehe keine Rolle mehr spielt, sondern dass hier eine höhere Qualität der Beziehung erreicht wird. Im Zustand der Auferstehung dauert die eheliche Beziehung nicht fort. Es bleibt euch überlassen, ob ihr das traurig findet oder euch darüber freut. Die Ehe ist die intensivste Form der menschlichen irdischen Gemeinschaft. Ist also von Gott wirklich die Ehe. Intensiver geht's von Gott aus nicht, als dass zwei so im Rahmen der Ehe eins werden sollen. Ist die intensivste Form menschlich-irdischer Gemeinschaft die Ehe. Aber beim Herrn haben wir in der Jesusgleichheit mit allen Gliedern am Leib eine qualitativ so hochwertige Beziehung, dass selbst diese größte menschliche Beziehung der Ehe hiervon noch übertroffen wird. Und es dieser exklusiven menschlichen Zweisamkeit dort nicht mehr bedarf. Ja? Das ist also nicht traurig, das ist kein Verlust, sondern wenn ich mit einigen am Leib Christi vielleicht heute eine Beziehung habe von 10, 20% Übereinstimmung, mit anderen 40, 50. mit meiner Frau vielleicht 80 und am Ende unserer Ehe vielleicht 90%. Keine Ahnung, ja? Sagen wir mal. Dann haben wir, wenn wir beim Herrn sind und jeder von uns ihm gleich sein wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, dann haben wir alle in der Jesusgleichheit auch untereinander 100% Gemeinschaft. Das heißt, die beste menschlich-irdische Ehe wird davon noch übertroffen. Von daher ist es kein Verlust, Mensch, ich war so schön mit dir zusammen, sondern ich bin jetzt mit allen noch intensiver zusammen. Versteht ihr? Darum bedarf es dieser exklusiven Zweisamkeit im Reich Gottes nicht mehr. Und deshalb ist der überlebende Ehegatte nach Paulus auch völlig frei, wieder zu heiraten. Nur im Herrn soll es geschehen. Also, wann endet die Ehe? Durch den Tod eines Ehegatten. Wann endet die Ehe? Durch biblisch erlaubte Scheidung. Bevor wir zu den seltenen Ausnahmen biblisch erlaubter Scheidung kommen, wollen wir uns erst einmal den großen biblischen Grundsatz der Unauflöslichkeit der Ehe bewusst machen. Matthäus 19, 3-9. Und die Pharisäer kamen zu Jesus, versuchten ihn und sprachen: Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder Ursache seine Frau zu entlassen? Jesus aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, von Anfang sie Mann und Frau schuf und sprach: Und deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhangen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagen zu ihm: Warum hat denn Moses geboten, einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Er spricht zu ihnen: Moses hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an ist es aber nicht so gewesen. Also da kennen wir, im Alten Testament gibt es oft noch Notverordnungen, die im Neuen Testament bei weitem übertroffen werden. Vers 9, ich sage euch aber, Jesus kommt jetzt wieder mit seinem, ihr habt gelesen, so ist geschrieben, so ist gesagt zu den Alten, ich aber sage euch, jetzt gilt das Neue. Ich aber sage euch, dass wer irgend seine Frau entlassen wird, außer wegen Hurerei, griechisch, Pornea. Dass wer irgend seine Frau entlassen wird, außer wegen Pornea und eine andere heiraten wird, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, eine Geschiedene heiratet, begeht Ehebruch. Vorhin hieß es, die eheliche Bindung ist eine Bindung auf Zeit, auf Lebenszeit und endet mit dem Tod. Aber das ist sie eben auch. Eine Bindung aneinander, ein Zusammengeleimtsein aneinander für das ganze Leben. Bis dass der Tod euch scheide. Diese Trauformulierung hat ihren guten biblischen Grund. Das Modell der Lebensabschnittsgefährten ist der traurige Gegenentwurf gescheiterter menschlicher Existenz im Leben ohne Gott. Also ich kann mir auf Beziehungsebene kaum was Traurigeres vorstellen als diese permanenten Wechsel von Lebensabschnittsgefährten. Ich kenne das bei meinen Anwälten und Richterkollegen. Und die Vorstellung, das ist wirklich sprachlich drin, hier, jetzt mein Lebensabschnittsgefährte. Da denke ich mir, Mann, unglaublich. Mit wie wenig an Beziehung, an Bindung heute der Mensch zufrieden ist, nur um nicht allein sein zu müssen. Und zu mehr reicht's nicht, weil es immer wieder zerbricht. Weil es ohne Gott so unendlich schwer ist. Ja, schon mit Gott ausgesprochen schwer, oder? Ja. Für den Christen gilt, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das ist der große göttliche Grundsatz der Unauflöslichkeit der Ehe. Und es ist wichtig, sich das auch in Ehekrisen immer ganz bewusst zu machen. Die Ehescheidung ist bei Gott kein Mittel der Konfliktlösung, kein Mittel der Ehekonfliktlösung. Jesus hat bessere Wege zur Lösung von Ehekonflikten als Weglaufen und Scheidung. Aber Weglaufen und Scheidung scheinen oft die einfachere Lösung zu sein. Das sind sie aber nur vordergründig. Denn die wahren Probleme bleiben unbewältigt liegen und die große Chance eines Qualitätssprungs der Ehe in Überwindung dieser Krise bleibt ungenutzt. Also ich bin mit meiner Frau schon öfter heftig aneinander geraten. Und da denkst du manchmal schon, also ist mir zu anstrengend. Und wenn du das aushältst und wenn du weißt, von Gott aus gibt's das nicht, jetzt einfach weglaufen. Und weißt, du hast gar keine andere Chance, als wieder zueinander. Und dich darauf einlässt, dann machst du immer wieder die Erfahrung, dass die Ehe einen Qualitätssprung macht. Dass du noch näher zueinander kommst. Jesus hat alles für uns bereit, um unsere Ehen von ihm heilen und vertiefen zu lassen. Liebe und Vergebung sind göttliche Möglichkeiten, um Ehekrisen zu meiden. Zu meistern. Wichtig ist, sich von vornherein bewusst zu machen, dass es für einen Christen von Gott her grundsätzlich immer nur einen Weg zum Partner hin und nie einen mit Gott vom Partner weg gibt. Mit Gott kann ich nicht von meinem Partner weglaufen. Dies kann ich nur ohne Gott tun. Und deshalb hat das Verlassen meines Ehepartners auch immer etwas mit dem Verlassen Gottes zu tun. Klammer auf, es gibt Extremstfälle, wo eine Frau von ihrem Mann körperlich misshandelt, missbraucht, sonst was, schlimme Dinge. Extremstfälle gibt es. Und in denen ist es dann hochgradig angezeigt, der Frau zu sagen, komm, du musst raus da, du musst in den Schutzraum, von da weg, trenne dich von deinem Mann. In diesen Extremfällen, da reden wir noch nicht mal von Scheidung, da reden wir erstmal ja nur von Trennung. Ja, ist das okay? Aber wir reden jetzt nicht von diesen Extremfällen, sondern wir reden jetzt von dem Fall, dass sie sagen, also ist mir zu anstrengend, das reicht mir jetzt. Und deshalb sollte man, weil man dann weiß als Christ, von Gott her, heißt das Weglaufen von meinem Ehepartner auch Weglaufen von Gott. Kann ich von meinem Ehepartner weglaufen und dann mit Gott so tun, als geht alles normal weiter? Wenn ich das weiß, dann sollte ich auch das Spielen oder das Drohen mit dem Begriff Scheidung in Konflikten, in Streitsituationen tunlichst unterlassen. Schon im Bereich der Gedanken und der Wortwahl sollte man diesem Irrweg widerstehen. Aus Gedanken werden schnell Worte und aus Worte werden schnell Taten und aus Taten wird dann ganz schnell ein Lebensschicksal. Und deshalb lasst uns hier ganz bewusst schon den Anfängen in Worten und Taten wehren und nie in so einer Krisensituation sagen, dann lasse ich mich eben scheiden. Ja, dieses Drohen, dieses Spielen, diese Begrifflichkeit einzubringen in den Ehekonflikt, schon gefährlich. Ja, einmal fällt das Wort zweimal und es verdichtet sich. Das hat nicht mal als Wort im Streit was zu suchen, denn es gibt diesen Weg für einen Christen grundsätzlich nicht. Und das nicht, weil Jesus uns das nicht gönnt, sondern weil Jesus bessere Mittel und Wege hat, um diesen Konflikt zu lösen, als weglaufen und scheiden. Ja? Darum geht's doch. Untereinander und vor Jesus und in der Seelsorge dürfen und müssen wir aber unsere Probleme aussprechen. Denn Gott möchte nicht, dass wir unsere Probleme verdrängen, sondern dass wir sie von ihm lösen lassen. Und wenn wir da partout nicht von der Stelle kommen,
dann brauchen wir eben Hilfe. Und dafür gibt es Geschwister in der Gemeinde, wo man ganz vertraulich mit denen reden kann, wo es einfach problematisch ist.
Paulus sagt in 1. Korinther 7, 10 bis 11 ganz unmissverständlich: Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Ganz eindeutig. Wenn sie aber doch geschieden ist, weil sie es nicht wusste, weil sie nicht gehorcht hat, keine Ahnung warum, wenn sie eben dieses göttliche Gebot übertreten hat, wenn sie doch geschieden ist, was dann? So bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse, also umgekehrt. Ja, auch ein Mann, die Frau nicht. Gilt für beide Seiten. Und das ist der große, wichtige Grundsatz für unsere Ehen. Und den sollten wir in unseren Gemeinden und auch in der Seelsorge in den Mittelpunkt stellen. Und nicht zu schnell aus lauter Identifikation mit dem Armen gegenüber ihn da zu schnell entlassen. Es gibt aber auch Ausnahmen von diesem Grundsatz. Das ist die biblisch erlaubte Ehescheidung. Matthäus 19,9: Ich sage euch, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Porneia und eine andere heiratet, Ehebruch begeht, und wer eine Geschiedene heiratet, begeht auch Ehebruch. Jesus nennt hier eine Ausnahme, bei der eine Ehescheidung von Gott her erlaubt ist. Wenn ein Ehepartner in Porneia lebt, dann darf der andere sich von der bereits gebrochenen Ehe auch seinerseits durch Scheidung lösen. Gott mutet es dem treuen Ehepartner nicht zu, an einer Ehe festgehalten zu werden, an der andere Teil durch eine außereheliche Beziehung seinerseits nicht festhält. Aber genau dieser Gedanke macht auch schon die Problemstellung deutlich. Soll hier jeder vereinzelte außereheliche Fehltritt ausreichen, um sich biblisch legitim von dem anderen scheiden lassen zu können? Da ist es einem mal passiert. Ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit, bei der Kur oder bei irgendeinem Betriebsfest, keine Ahnung. Dem ist das passiert. Der ist todunglücklich. Ist das jetzt im Willen Gottes biblisch legitim, wenn der andere sagt: Das kann ich dir nie vergeben. Porneia, Schluss. Vom reinen Wortlaut her wäre das eine denkbare Möglichkeit, ne? Außer wegen Porneia. Porneia ist auch einmal das Porneia, Porneia. Also vom Wortlaut her könnte man es wohl noch so sehen. Aber vom Sinn und Zweck her, so wie ich ihn verstehe, wäre nur eine außereheliche Beziehung, an der festgehalten wird, geeignet, eine biblisch legitime Scheidung zu begründen. Die allgemeinen biblischen Grundsätze von Buße und Vergebung wollen es mir scheinen lassen, als wenn nur das Verharren in einer außerehelichen Beziehung eine Scheidung vor Gott rechtfertigen kann. Wenn mein Ehepartner seinen Fehltritt bereut und davon lässt, dann habe ich keinen biblischen Grund, mich sozusagen als Strafe von ihm scheiden zu lassen. Eine Leugnung der bestehenden Ehe kann meines Erachtens erst in einer anhaltenden außerehelichen Beziehung gesehen werden. Das ist eine Parallele zu dem Thema Gemeindezucht, was wir hatten, ne? Nicht die einzelne Sünde, die bekannt wird, löst irgendwas aus, sondern nur dann, wenn jemand verharrt darin, dann wird der ganze Prozess der Gemeindezucht ausgelöst. Und ich denke, das ist eine Parallele zu hier. Und sich hinzustellen und dann zu sagen: Das kann ich nie vergeben, da kann ich dir nicht vergessen und du hast das, das ist Verletztheit, natürlich. Aber ein Abstrafen des anderen, der es bereut, der es einsieht, der um Vergebung bittet,
Ich denke, nein. Nur das Festhalten.
Also, wegen Pornea, wegen einer anhaltenden außerehelichen Beziehung, wäre eine Scheidung biblisch erlaubt. Und das Zweite, wo eine Scheidung biblisch erlaubt ist, wenn der ungläubige Teil sich trennt. 1. Korinther 7, Vers 15. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Aus vielen Bibelstellen, 2. Korinther 6, 14 und, geht eindeutig hervor, dass ein Christ nur einen Christ von Gott aus heiraten soll. Und deshalb kann es hier in 1. Korinther 7, 15 nur um den Fall gehen, dass während einer bestehenden Ehe ein Partner zum Glauben an Jesus kommt. Das war ja damals in den Anfängen der Gemeinde noch besonders kräftig. Aber auch heute passiert das ja noch, ne? Dass mit einmal ein Ehepartner zum Glauben kommt. Und hier kann es durch den Wegfall der ursprünglichen gemeinsamen Geschäftsgrundlage zu erheblichen Spannung zwischen den Ehegatten kommen. Ja, früher war man sonntagmorgens immer auf der, weiß ich nicht, Stammtisch oder sonst wo. Und jetzt mit einmal rennt die in die Gemeinde jeden Sonntagmorgen. Das ist für den Ungläubigen wie der Wegfall der Geschäftsgrundlage. Ja, der andere ist völlig anders und es zählt alles nicht mehr. Der macht jetzt ganz andere Sachen, ihm sind ganz andere Dinge wichtig. Der Ungläubige hat definitiv einen anderen Menschen geheiratet, als er jetzt hat. Und da gilt, wenn der ungläubige Ehepartner dennoch bereit ist, die Ehe fortzuführen, dann soll der gläubige Teil sich nicht seinerseits scheiden lassen. 1. Korinther 7, die Verse 12 bis 13 steht das ausdrücklich. Also wenn der Ungläubige sagt, ich bleib dabei, hat der Gläubige kein Recht zu sagen, dann gehe ich. Wenn aber der ungläubige Teil sich trennen will, dann, sagt Paulus, ist der gläubige Teil nicht gebunden. Na, woran nicht gebunden? An die Ehe nicht gebunden. Er muss der Scheidung nicht entgegentreten, soll sie seinerseits auch nicht betreiben, aber dieser Scheidung nicht entgegentreten, sondern ist frei, nicht gebunden, frei. Frei wozu? Frei wozu? Und damit sind wir beim letzten Punkt, bei der biblisch erlaubten Wiederheirat. Wann ist Wiederheirat biblisch erlaubt? Grundsätzlich gilt, wo es entgegen dem Willen Gottes zur Scheidung gekommen ist, sollen die beiden entweder unverheiratet bleiben oder sich wieder versöhnen. Es gibt durchaus Menschen, die haben ihren Ehepartner zweimal geheiratet. Ja. 1. Korinther 7, 11 steht das ganz klar. Wenn es eben dazu gekommen ist, dann unverheiratet bleiben oder sich wieder versöhnen. Wichtig ist, dass Jesus mit dem Verbot der Scheidung auch das Verbot der Wiederheirat Geschiedener verknüpft. Das wird zusammengebunden. Matthäus 19, 9. Ich sage euch, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Pornea, und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wer eine entlassene, geschiedene heiratet, der begeht auch Ehebruch. Und Lukas 16, 18. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem Mann entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Also einen geschiedenen Partner zu heiraten, ist grundsätzlich vor Gott Ehebruch. Diese Anordnung Jesu hat ihre Bedeutung darin, dass die alte Ehe vor Gott eben auch trotz der menschlichen, aber biblisch vor Gott nicht anerkannten Scheidung weiter besteht. Die alte Ehe besteht vor Gott weiter und wird deshalb auch von Gott weiter geschützt. Wer einen geschiedenen Ehepartner heiratet, verletzt deshalb die vor Gott noch bestehende Ehe. Und deshalb ist die Wiederheirat Geschiedener grundsätzlich Ehebruch. Sie bricht die vor Gott immer noch bestehende Ehe. Ausnahme: Wenn eine Ehe biblisch legitim geschieden wurde, dann ist meines Erachtens die Wiederheirat des eben mit Gottes Zustimmung Geschiedenen auch von Gott her erlaubt, da die alte Ehe dann auch vor Gott nicht mehr besteht. Meines Erachtens ist also überall da, wo Gott im Ausnahmefall eine Scheidung erlaubt, also wegen Porneia und wegen der Trennung seitens eines Ungläubigen. Überall da, wo also hier Gott eine Scheidung erlaubt, ist meines Erachtens auch die Wiederheirat zulässig. Denn das Verbot der Wiederheirat soll doch nur in den Augen Gottes noch bestehende Ehe schützen. Und wenn die auch im Willen Gottes, wenn auch in der Notsituation zu Recht legitim geschieden ist, dann hält Gott eben den anderen an dieser Ehe nicht mehr fest. Dann besteht die eben auch vor Gott in diesem Fall nicht mehr fort. Und dann ist, meine ich, auch die Wiederheirat eben kein Bruch dieser Ehe mehr. Denn die steht ja nicht mehr da, ist nichts mehr zu brechen. Insoweit ist also da, wo die Scheidung vom Wort Gottes her zulässig ist, in diesen zwei begrenzten Ausnahmefällen auch die Wiederheirat vor Gott zulässig. Aber nicht alles, was erlaubt ist, muss auch getan werden und schon gar nicht sofort. Auch da, wo eine Wiederheirat vor Gott grundsätzlich erlaubt ist, sollte man sich Zeit lassen, um von Gott Heilung und Neuausrichtung zu erfahren. Denn selbst wenn der andere eine außereheliche Beziehung hatte und ich deshalb völlig legitim von dem geschieden worden bin und ich jetzt eigentlich sofort frei bin, da hängt doch eine Unmenge an unverarbeiteten Problemfeldern noch mit drin. Und deshalb ist es sicherlich gut, wenn man nicht kaum, dass die Scheidung durch ist, jetzt sofort sagt, dann stürze ich mich gleich in die nächste Ehe, weil ich es ja darf. Also da gibt es sicherlich seelsorgerlich noch einiges miteinander zu klären, möglicherweise. Aber grundsätzlich ist also in diesen Ausnahmefällen die Wiederheirat vor Gott biblisch zulässig. So viel dazu.